Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Julia und Heinz und in dieser Neujahrsfolge sprechen wir über Ideen, die zur Gewohnheit werden.
Ideen, die zur Gewohnheit werden, sind genau die, die wir vielleicht auch Neujahrsvorsätze nennen. Und ihr werdet in dieser Folge mit uns drüber nachdenken, warum es so verdammt schwierig ist, auch die besten Vorsätze und die vernünftigsten umzusetzen. Ihr werdet den Unterschied zwischen Selbststeuerung und Selbstkontrolle erfahren und wir werden euch Umsetzungsanleitungen geben, von denen wir hoffen, dass sie für euch tatsächlich auch in euer praktisches Leben einführbar sind. Und wir beide zumindest sind da sehr zuversichtlich.
Zuversichtlich und wünschen viel Freude beim Hören. Ja, hallo Heinz.
Hallo Julia.
Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Mhm. Und ja, das ist unsere Neujahrsfolge auch, finde ich sehr spannend. Bin auch ein bisschen positiv aufgeregt, würde ich es jetzt einfach mal
das
sagen.
Stimmt.
Genau. Dass wir mit dieser Folge ins neue Jahr starten. Auch an dieser Stelle natürlich allen unseren Zuhörern wünschen wir ein schönes, glückliches, zuversichtliches neues Jahr. Und jetzt haben wir gerade auch nochmal gesprochen, was wäre denn eine schöne Neujahrsfolge thematisch? Und wir haben darüber gesprochen, dass gerade so zwischen der Weihnachtszeit und dem neuen Jahr haben Menschen ja ein bisschen Zeit und ja, viele reflektieren auch über das vergangene Jahr. Und ich gehöre da natürlich auch dazu. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht, ob du machst du auch. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie war mein Jahr und was möchte ich vielleicht im neuen Jahr anders machen? Was habe ich gelernt und was möchte ich vielleicht im neuen Jahr umsetzen? Das ist für viele ja so ein Start in die neuen Vorsätze, würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und wir besprechen ja viele, aus meiner Sicht interessante Themen, theoretisch. Und jetzt haben wir uns gedacht, wie setzt man denn eigentlich diese Themen dann in die Praxis um? Wir machen zwar immer wieder so ein paar Beispiele, wie man es praktisch umsetzen kann, aber vielleicht könnten wir heute darüber reden, wenn ich mir denn solche Vorsätze mache, wie schaffe ich das auch, diese in mein Leben zu integrieren und umzusetzen?
Also da muss ich erstmal ganz tief ins neue Jahr atmen. Das ist ja die ganz zentrale Frage, inwieweit Menschen sich ändern können. Mhm. Also wie viel Macht haben wir über uns selbst? Wir hatten ja mal über Macht geredet, da ging es aber um die Macht, die andere über uns möglicherweise haben. Und bei der Frage der Neujahrsvorsätze oder der meinetwegen auch Ostern-Vorsätze oder der Mai-Vorsätze oder der nächste, ab nächster Woche werde ich Vorsätze. Das hat ja alles die gleiche Struktur, nur hat das neue Jahr irgendwie, ist natürlich ein bisschen mystisch aufgeladen oder mythologisch, dass wir genau an der Jahreswende über uns nachdenken. Und die Frage, wie setze ich denn einen kleinen, vermeintlich kleinen Neujahrsvorsatz um, ist genauso gewaltig wie die Frage, wie kann ich mich denn überhaupt ändern oder was an mir kann ich denn ändern? Also es ist eine sehr, sehr große Frage, eine ganz zentrale Frage der Philosophie, der Psychologie, der Theologie. Und von daher ist es dir, Julia, wieder mal gelungen, mit drei einfachen, netten Sätzen ein riesengroßes Thema aufzumachen.
Ja.
Das ist also wirklich ein sehr gewaltiges Thema.
Ja, aber ich glaube, wir können uns daran wagen, denn ja, es ist ein wichtiges Thema. Ich komme ja aus dem strategischen Bereich und ich weiß immer, die Strategie kann so schön sein, aber ohne die Umsetzung bringt auch, bringt auch eine Strategie nicht so viel.
Ja, genau.
Und so ähnlich ist es natürlich auch bei unserem Podcast. Es ist natürlich schön, uns zuzuhören, aber ich glaube, es ist umso wichtiger, auch so ein paar Ideen oder Einblicke zu geben, was kann man denn auch machen, um bestimmte Themen umzusetzen.
Ja.
Und so, wie steigen wir denn jetzt ein? Also Wir können ja gleich mit einem Beispiel einsteigen, oder? Ja. Vielleicht machen wir es dann ein bisschen praktisch.
Gut.
Wir haben ja im letzten Jahr über Stress auch gesprochen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen wir mal, ich habe über meinen Job reflektiert und habe gemerkt, so, ich arbeite relativ viel und ich nehme mir vor, für das nächste Jahr weniger Stress zu haben.
Nee, da hast du jetzt, so wie bei den Babuschka-Puppen, hast du das noch kompliziertere Thema ins ohnehin schon sehr schwierige eingepackt. Ja. Aber ich will da nicht ausweichen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das schon eine sehr wichtige Frage ist, die wir hier stellen. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen in die Sprache der Psychologie, die an dieser Stelle ein bisschen kompliziert ist, aber auf der anderen Seite doch diese Reflexion auf den Punkt bringt. Weil wir unterscheiden in der Psychologie zwischen Selbststeuerung und Selbstkontrolle. Ich glaube, ich hatte das Thema mal angerissen in einem unserer Podcasts, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Selbststeuerung und Selbstkontrolle. Auch diese Begriffe, wie immer in der Literatur, sind nicht einheitlich besetzt, deswegen möchte ich sie nochmal bestimmen. Also Selbststeuerung ist die Idee, ich nehme mir was vor und dann tue ich es. Also in irgendeiner Form gelingt es mir, mich selbst zu steuern. Also so wie Ross und Reiter, festzustellen, ich bin der Reiter und nicht das Ross. Also wenn ich bin derjenige oder diejenige, die das Stresspferd reitet und nicht das Pferd reitet mich.
Aus persönlicher Erfahrung, da ich Reiterin bin, das Pferd macht auch nicht immer was.
Insofern ist es, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel.
Ja.
So, und diese Selbststeuerungsidee würde zum Beispiel eben heißen, ab jetzt werde ich zweimal pro Woche meditieren. So, oder eine andere Entspannungstechnik ausüben. Und ich werde das jeweils eine halbe Stunde lang machen. So, und wenn Selbststeuerung funktionieren würde, und du hörst ja schon eine gewisse Skepsis raus möglicherweise, dann wäre das Ding damit erledigt. Dann wäre der Käse gegessen. Also ich nehme mir halt vor, zweimal in der Woche meditieren und dann mache ich es. So, Ende. Ja. Ende des Podcasts. So.
Und jetzt, manchmal klappt es bestimmt.
Manchmal klappt es bestimmt. Also es gibt ja auch Kollegen, die sich sehr mit der Psychologie des Willens untersuchen. Also was ist denn Willensstärke? Also wir unterscheiden das von Motivation. Weil Willenskraft oder Volition, wie das dann heißt, offensichtlich noch was anderes ist als Motivation. Weil wir relativ genau wissen, dass Motivation allein nicht reicht, interessanterweise. Also selbst wenn ich es für richtig halte und für wichtig halte. Und wenn ich hundertprozentig dafür bin, dass ich meinen Stress reduzieren will und dass Meditation der richtige Weg ist, selbst dann, also wenn meine Motivation sehr hoch ist, ist die Frage der Umsetzung immer noch eine ganz, ganz andere.
Das ist jetzt super spannend, denn ich glaube, es starten sehr, sehr viele sehr motiviert ins neue Jahr. Ich habe das übrigens für mich abgeschafft. Ne? Ich habe gesagt, für mich irgendwann, wenn man was ändern möchte, dann soll man das sofort machen oder mache ich das sofort. Aber so ein neues Jahr ist, also nur by the way. Aber so ein neues Jahr ist natürlich ein schöner Anfang, und um etwas zu ändern. Aber das finde ich jetzt super interessant, weil viele sagen jetzt bestimmt so, ich bin super motiviert, im nächsten Jahr weniger Stress zu haben. Erlebt man ja auch manchmal nach dem Urlaub so. Ich habe jetzt Urlaub gemacht, bin erholt und jetzt bin ich super motiviert. Weniger, also nicht in meinen Alltag so wieder reinzukommen wie vorher. Und was ist jetzt, warum klappt das nicht, trotz der hohen Motivation?
Das klappt nicht, weil die Gewohnheiten, die wir uns in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren zurechtgelegt haben, eine sehr starke Bahnung, wie man dazu sagt, des Verhaltens nach sich ziehen. Also derjenige oder diejenige, die jetzt eine halbe Stunde motivieren will, meditieren will, die muss ja praktisch, diese Person muss das Leben ändern. Das klingt so super einfach, Aber dann kommt der Montag. Ja, Montag, was muss ich da machen? Dann müssen erst die Kinder, und dann muss ich in meinen Beruf. Und dann hat mein Chef gesagt, ich muss, und dann komme ich heim und dann sagt mein Mann und meine Frau, und dann wollten wir ja den Tatort an, also nicht den Tatort, Tatort ist Sonntag.
Das heißt, dann, es kommt immer dann, was dazwischen.
Es kommt, immer irgendwas dazwischen. Und wann habe ich diese blöde halbe Stunde, von der ich ja noch vor 10 Tagen geglaubt habe, nämlich am 1. Januar, dass es ja überhaupt ein Kinderspiel wäre. Das heißt, ich plädiere schon für eine gewisse Demut, zu sagen, dass es eben nicht nur um diese halbe Stunde geht, sondern dass wir uns von vornherein klar machen, das ist schon eine ziemlich massive Änderung, die klein klingt, aber groß ist. So. Und was hilft, ist, wenn wir solche Verhaltensänderungen, ich bin immer noch bei der Selbststeuerung, an Rituale knüpfen können. Also wenn etwas sowieso geschieht und ich kann damit dann noch mein Ziel zum Meditieren verknüpfen, dann ist das ausgesprochen hilfreich. Also nehmen wir mal an, dass du sagst, beim Zähneputzen, das ist eine Handlung, die ich sowieso jeden Tag vollziehe, ist es ja auch relativ vernünftig zu meditieren. So, und jetzt sagen die Meditationspäpste vielleicht, ja, kann man das machen oder nicht. Ich behaupte mal, das kann man. Und es ist damit das eine Ritual an ein anderes dran geknüpft. So. Oder seit wir über Computer verfügen, sind alle die, die in die Arbeit gehen, ja, damit beschäftigt, ihren Computer erst zu booten. Und Bootzeit ist natürlich Meditationszeit.
Also da kann man so richtig durchatmen.
Da kann man so richtig durchatmen. Und man kann nur hoffen, dass der neue Update des Betriebssystems des Booten so lange verzögert, dass auch 7 Minuten Meditation draus werden. So, das muss jetzt jeder für sich finden. An welches Ritual A kann ich das neue Ritual B dran knüpfen? Also das ist mal das eine.
Ja, und vielleicht an dieser Stelle, und dann ist wahrscheinlich wichtig, es sich so leicht wie möglich zu machen, oder? Also das sozusagen an Rituale geknüpft und dann ja so leicht wie möglich es nur geht. Also was könnte man denn da als Beispiel nehmen? Aber jetzt bleiben wir bei diesem Thema Meditation, dass wir vielleicht sagen, okay, und dazu fahre ich aber nicht in ein eine Stunde entferntes Yoga-Studio zweimal die Woche, sondern ich lade mir auf mein Handy eine App runter und kann das vielleicht auch mal abends in meiner Wohnung machen.
Genau. Also das spielt so ein bisschen in das zweite Thema, Selbstkontrolle rein. Zur Selbststeuerung würde noch gehören, dass ich mir eine sehr klare, also das ist dann dieser Teil, der zur Motivation noch dazu muss, die Volition, also dass ich mir ein sehr klares Ziel setze. Also Zielsetzung hat mit der Selbststeuerung zu tun. Und je präziser, umso besser. Das ist aber überhaupt nichts Neues. Und je realistischer, umso besser. Also man muss sich schon mal fragen, ist die halbe Stunde realistisch in meinem Leben? Also muss die Skepsis vorne hinstellen, sozusagen, und sich dann eine sehr starke Zielvorstellung bilden. Mir fällt da eine Kollegin ein, die ich gerne zitiere. Ich zitiere überhaupt gerne Kollegen, weil es gibt unglaublich viele, die grandiose Ideen haben. Eine davon heißt Maja Storch. Und die hat sich mal, ich verkürze das jetzt, mit einer Dame beschäftigt, die sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen hatte, endlich mal, nachdem sie umgezogen ist in eine andere Stadt, die Umzugskisten aus dem Gang und aus dem Wohnzimmer und aus dem Schlafzimmer rauszuräumen und überhaupt mal zu gucken, was da drin ist, weil die schon ein halbes Jahr da rumstanden. So. Und da siehst du das sehr deutlich. Also es nervt sie jeden Tag, sie will es tun, sie nimmt sich das Wochenende vor und dann kommt das Wochenende und dann ruft die Freundin an und sagt, hey, es ist schönes Wetter, können wir nicht auf einen Kaffee gehen? Und dann sagt sie, Gott sei Dank, da muss ich diese blöden Kisten nicht sehen. Und schon ist sie wieder draußen. So. Ja. Und Maja Storch hat mit ihr gearbeitet in einer grandiosen Demonstration. Wir mussten uns sehr merkwürdige Übungen antun. Also wir als Publikum, wir sollten Tiere in den Raum rufen. Tiere, also Du hast schon richtig verstanden.
Tiere. Okay.
Tiere. Das ist, die Aufgabe, die sie dieser Klientin gestellt hatte, war, welches zugerufene Tier löst denn bei dir irgendwie positive Emotionen aus? Aha. So, und dann haben wir angefangen, irgendwie Wühlmaus, Schlange, Adler, Löwe, Storch, Hund, Katze, Schwein, Pferd, alles, was uns eingefallen ist. Und dann, die fand es auch irgendwie total strange.
Ja, also, ja. Muss ich jetzt auch sagen, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Total strange. Und dann, dann sagt diese Dame plötzlich, ja, bei Löwe, da war irgendwas. Aha. Also du denkst schon nach, also die Resonanz muss schon in Bezug auf dein Anliegen instruiert sein. Aha. Also welches Tier in Bezug auf dein... So. Und damit arbeiten wir dann mit einer Schicht, die unterhalb der kognitiven Bewusstheit ist. Und diese Frau konnte sofort sagen, es ist der Löwe. Mhm. Und was tut der Löwe? Ja, der Löwe ist stark und mächtig und hat riesengroße Pranken. Und dann kam der entscheidende Satz und er hält sein Revier permanent sauber, weil er es einfach nicht leiden kann, wenn irgendwas in seine, innerhalb seiner Reviergrenzen ist, was nicht ins Revier gehört. Ja, gut. Und wenn jetzt der Löwe in Ihnen in Ihre eigene Wohnung ginge, ich verkürze das, wie gesagt, in echt hat es ungefähr 20 Minuten gedauert, was würde denn der dann so machen? Und dann hat sie gesagt, der würde seine Pranken nehmen und diese bescheuerten Kisten endlich mal raushauen. Und damit arbeitest du praktisch mit einer tieferen Schicht. Und gemerkt habe ich mir diese Episode, die jetzt 15 Jahre her ist, deswegen, weil diese Frau dann aufgestanden ist aus dieser Demo und uns gesagt hat, Leute, es ist ein toller Kongress hier, aber ich muss jetzt heim, ich muss diese Kisten aufräumen.
Unglaublich.
So. Und dann wird ein Ziel draus. Also damit wird dann plötzlich das, was wir Volition nennen, so geschärft, dass du gar nicht mehr anders kannst. Also du kannst diese Kisten gar nicht mehr anders sehen. Ja. So, und jetzt sind wir nicht immer bei Maya Storch, sondern wir sind dann in unserem Leben. Aber die Zielvorstellung, also wie werde ich mich denn nachher fühlen, ist mit einer der großen Bausteine der Selbststeuerung.
Ah ja, das ist super interessant, denn als du es gerade erzählt hast, auch von diesem Thema des Aufschiebens, musste ich einfach darüber nachdenken, dass wir bestimmte Dinge machen wollen, die aber aufschieben und dadurch Stress verursachen, negative Emotionen verursachen. Den Menschen geht es nicht gut danach, weil sie ja die ganze Zeit daran denken, schlechtes Gewissen entwickeln, dass sie es doch immer noch nicht gemacht haben, aber es trotzdem nicht schaffen, es zu tun. Das heißt, also an dieser Stelle, wenn es einem so geht, und ich glaube, das betrifft fast jeden Menschen in irgendeiner Art und Weise, dann ist es da hilfreich, so eine Zielvorstellung zu machen. Wie geht es mir dann danach oder warum genau möchte ich das machen?
Eine Zielvorstellung für alle Sinne. Also wie wird die Wohnung nachher ausgucken? Wie werde ich mich fühlen?
Weißt du, was ich an dieser Stelle vielleicht hilft, das dem einen oder anderen mal gemacht habe? Da erinnere ich mich gerade dran. Und zwar sollte ich bei einer Zielvorstellung malen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bin ich gespannt, ob du es kennst. Und zwar einmal ein Bild, wie die aktuelle Situation ist. Und ich fand das total bescheuert, weil ich mal auch überhaupt nicht gerne und dachte, was bringt das denn? Und dann als zweites Bild, wie wird es sein, wenn ich das und das und das gemacht habe? Und das war so faszinierend für mich, weil ich dann bei diesem zweiten Bild so viel länger gemalt habe und mir das so viel Spaß gemacht hat und in diesem Malprozess irgendwie mir Dinge überlegt habe und sich dadurch auch wirklich so ein richtiges Ziel ergeben hat. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mal so als Idee.
Also Malen hat viele Kanäle, über die es ins auch Unbewusste eindringt. Ja. Also erstens mal bist du motorisch aktiv, zweitens bist du visuell aktiv, drittens bist du kognitiv aktiv und du bist gestalterisch aktiv. Ja. Das heißt, es vereint in sich sehr viele starke psychologische Wirkmechanismen. Ja. Und wenn du den auditiven Kanal noch belegen willst, auch dazu gibt es Methoden. Ja. Ein Kollege von mir macht Geräuschpantomimen. Der sagt, also stell dich mal irgendwie, was weiß ich, hinter eine Pinnwand oder so und spiel mal, wie deine Wohnung klingt, so mit den Kisten drin. So rümpel, rümpel. Und wie klingt deine Wohnung, wenn die Kisten draußen sind?
So. Ach ja. Und so.
Also damit hast du den Kanal vielleicht auch noch. Ja. Also alles, was wir super tun können, um das Ziel zu präzisieren. Mhm. Und da meine ich nicht so manageriale Ziele, wo man ja so Formeln kennt, wie man Ziele zu formulieren hat. Ja. Aber die Grundidee ist schon die richtige, möglichst präzise Ziele zu formulieren, die vor allem realistisch sind. Ja. Also die meisten Leute legen sich die Latte zu hoch. Die sagen, ich möchte jetzt die Präsentation fertig haben, anstatt zu sagen, ich setze mich jetzt mal eine halbe Stunde an meine Präsentation und schaue, wie weit ich komme. So, das ist nämlich auch ein Ziel.
Ah ja, da gehöre ich zu den Unrealistischen.
So, und dann, das andere.
Genau, Selbstkontrolle.
Die Selbstkontrolle und deswegen... Ich fand es jetzt toll, dass wir uns so lange über Selbststeuerung unterhalten haben, weil das empirisch, forschungsmäßig die schwächere Möglichkeit ist, an uns zu arbeiten. Selbstkontrolle ist die stärkere. Das heißt, wenn es gelingt, irgendwelche Kontrollmechanismen einzubauen, und da warst du vorher schon ganz nah dran, die das erwünschte Verhalten leichter und das unerwünschte viel schwerer machen. Also es hat keinen Sinn zu sagen, ich trinke weniger Alkohol und gehe im gleichen Atemzug zum Einkauf von Spirituosen. So, wenn du keinen Wein im Weinkeller hast und kein Bier im Kühlschrank und kein Schnaps in der Bar, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ah, jetzt trinke ich noch einen Absacker, die ist einfach viel, viel geringer. Und ich möchte, also da gibt es tausende von Methoden und ich möchte eine hier in unserem Podcast nochmal hervorheben, die hat mit anderen Menschen zu tun. Also andere Menschen, denen wir natürlich dann sehr vertrauen müssen und die uns sehr nahe stehen als Kontrollmechanismen. Ich traue mich, das Wort im Zusammenhang mit guten Freunden mal so in den Mund zu nehmen, zu installieren, um nochmal ein kaltes Wort zu nehmen, dann ist das für die Verhaltensänderung A, meistens sehr wirksam und B, dann auch über die Wirksamkeit befriedigend. Also,
machen wir mal ein Beispiel. Das heißt, gerne. Ich sage zu meinem Mann oder zu einer guten Freundin oder so, so, ich möchte jetzt das umsetzen. Kannst du mich dabei ab und zu kontrollieren?
Ja, genau. Ja. Ja. Also kannst du mir jeden Abend um 6 eine SMS schicken? Ja. Hallo Julia, was machen denn die Kisten in deiner Wohnung gerade? Oder so.
Oder wir waren bei Stress, ne? Weniger Stress.
Oder was macht denn die Meditation? Und da hat das, was du vorher gesagt hast, ja, wie würde ich denn in einer Stunde in ein Yoga-Studio fahren? Also wenn du da mal 550 Euro hingelegt hast für die Halbjahreskarte beim Profilehrer, dann ist es schon eine Form der Selbstkontrolle, weil du ja Geld ausgegeben hast und dir dann doch denkst, also ich lege doch nicht 550 Euro auf den Tisch und mache dann nichts. Ja. Also das ist eine Form der Selbstkontrolle. Und es gibt sogar, nur um für unsere Zuhörer da mal die Skurrilitäten der Psychologie ein bisschen aufzuweisen, es gibt auch dann so Möglichkeiten, auf Konten Geld zu überweisen, immer dann, wenn du dich gegen deine Ziele versündigt hast. Also beispielsweise nimmst du dir vor, zu meditieren und du hast mit deiner Freundin ausgemacht, jedes Mal, wenn ich nicht meditiert habe, dann überweist du 10 Euro auf das Spendenkonto der Partei, die du am wenigsten magst.
Okay, das ist.
Und dann sagt die Freundin, Julia, ich habe gerade wieder 10 Euro überwiesen auf die Partei so und so. Nenn jetzt mal keine, obwohl es naheliegende Beispiele gäbe. Das scheint sehr, sehr wirksam zu sein. Und es kommt noch was dazu bei der guten Freundin oder guten Freund, das ist die Frage des Gesichtsverlusts. Also will ich denn tatsächlich vor meiner Freundin XY da stehen, indem ich sage, du, also hat nicht hingehauen.
Ja, ja.
Also alles, was man sich einbauen kann, alles, was das erwünschte Verhalten erleichtert und das unerwünschte schwieriger macht, ist wesentlich wirksamer im Vergleich als die Idee, ich nehme mir es vor und dann mache ich es auch.
Ja.
Also ich habe selbst Coaching-Klienten, Du hattest ja mal erzählt von dem Dankbarkeitstagebuch.
Mhm, genau, ja.
Und da hatte ich einen Klienten, der gesagt hat, ja, es ist zwar eine super Idee und er unterstützt es auch hundertprozentig. Yeah. Und da, wo er es gemacht hat, hat es auch funktioniert. Also die Motivation war voll vorhanden. Aber er stellt doch fest, dass er sehr nachlässig mit dieser Methode umgeht. Mm. Und dann haben wir in der Cloud einen Pfeil aufgemacht. Mm. Und ich habe gesagt, ich gucke da jeden Tag rein und zwei Gedanken reichen. Mm. So, und habe dann sogar mit ihm zusammen so einen Score entwickelt, also so eine kleine, kannst du dir vorstellen, wie eine Excel-Tabelle, wo dann so ein Zähler eingebaut ist und immer, wenn er es gemacht hat, kriegt er grün und wenn er es nicht gemacht hat, rot und wenn er die Pause zu lang ist, dann zieht es ihn wieder runter und nach 40 Tagen hatte der so einen Spaß dran und da hat er mich auch nicht mehr gebraucht dazu.
Und das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt. Man muss es eine gewisse Zeit durchziehen, bis es ins Leben integriert ist, oder? Und dann hat man wahrscheinlich den positiven Effekt, den man zum Beispiel bei so einem Thema wie Meditation vielleicht nicht von der ersten Stunde an spürt. Und dann wird das irgendwie Teil des Lebens.
Ja. Also es geht ja darum, alte Gewohnheiten durch neue zu ersetzen. Ja. Mhm. Und Gewohnheit heißt ja, dass ich es gewöhnt sein muss. Mhm. Und ich kann nicht sagen, nach zwei Meditationshalben Stunden bin ich schon gewohnt. Da bin ich gar nichts gewohnt. Da bin ich es ist mir sehr ungewohnt. Und zur Gewohnheit wird es, ich habe das jetzt bei mir wieder festgestellt, weil ich Dehnungsübungen machen muss, was ich nicht so gerne, macht nicht so viel Spaß, aber ich habe es mir leichter gemacht, weil ich die spannendsten Podcasts dann bei meinen Dehnungsübungen anhöre.
Kannst du ja unseren mal anhören.
Ja, den kenne ich ja schon. Und da bin ich jetzt locker bei 80 Tagen und und heute vermisse ich es schon.
Also, und wie lange dauert, also das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, ich habe mal gelesen, so 66 Tage oder so um die 3 Monate, bis etwas zur Gewohnheit wird.
Da gibt es so unterschiedliche Maßzahlen, also ich hatte mal die 40-Tage-Regel gehört und da gibt es die 3-Monats-Regel. Ich würde das mal als Metapher nehmen für mach es so lang, bis du merkst, dass es dir zur Gewohnheit wird. Und das kann man nämlich merken. Mhm. Und zwar dadurch, dass wenn du es weglässt, hast du irgendwie kein so besonders gutes Gefühl.
Ja. Das ist doch ein gutes Experiment, das mal auszutesten.
Ja.
Ne?
Ja. Also das sind die beiden Methoden, die wir haben. Viel mehr haben wir nicht.
Also Selbststeuerung und Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle ist die stärkere von den beiden, ne? wenn man das nochmal so zusammenfasst. Ja.
Also vielleicht würde ich sogar sagen, die wirksamere.
Die wirksamere.
Es ist natürlich unheimlich stark, wenn mir Selbststeuerung gelingt.
Mhm. Oder beides verbinden. Ne?
Ja, natürlich kann man beides verbinden. Genau. Also es schließt sich ja überhaupt nicht aus. Also ich kann da ein sehr präzises Ziel, eine sehr spezifische Zielvorstellung, die des Löwen mit der sauberen Wohnung entwickeln oder die der Meditierenden, die dann spürt, mit welcher Gelassenheit sie mit den Machtkonstellationen in ihrem Unternehmen umgeht. So. Und diese Zielvorstellungen zu entwickeln, das hilft uns natürlich bei der Entwicklung von Volition oder bei der Selbststeuerung, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, das gleichzeitig noch durch Selbstkontrollmechanismen zu unterstützen.
Mhm. Da kann ja nichts mehr schief gehen, würde ich mal sagen.
Ein Wort in Gottes Ohr. So viel Zuversicht möchte ich auch mal haben. Aber es ist schon mal alles dran. Also Erich Kästner hat ja mal formuliert, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich möchte nochmal Winfried Berner zitieren, der sagt, lieber perfekt was unperfekt was tun als perfekt nichts tun.
Ja.
Und es geht immer mit dem ersten Schritt los.
Ja.
Und dann muss der zweite und der dritte, also so lange, bis es halt zur Gewohnheit wird. Und die Gewohnheit ist die stärkste Möglichkeit, sich etwas umsetzen zu können. Mhm. Und da gibt es halt so diese Durststrecken, die wir alle kennen.
Mhm. Heinz, super spannend. Sehr praxisorientiert fand ich das. Ich glaube, da findet jeder Zuhörer den richtigen Weg, die richtige Strategie für sich, um ein paar Vorsätze umzusetzen. Und ich würde sagen, wir wünschen allen viel Erfolg dabei, mit dieser Strategie ins neue Jahr zu gehen. Und vielen Dank an dieser Stelle.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.